Also auch von mir einen schönen guten Morgen. In meiner Jugend gab es einige Bücher, die damals Bestseller waren und in denen sogenannte Stilblüten gesammelt wurden. Das Wort Stilblüten kennen vielleicht nicht mehr alle heute. Heute ist man ja als Lehrer oder Hochschullehrer froh, wenn Schüler oder Studenten noch einen geraden Satz schreiben können. Stilblüten ergeben sich dann, wenn der Satz grammatikalisch richtig ist, aber doch irgendwie schief klingt. Und eine solche Stilblütensammlung, in der übrigens Lehrerstilblüten gesammelt wurden, trug den schönen Titel: Es fängt damit an, dass am Ende der Punkt fehlt. Man kann sich gut vorstellen, was da passiert ist, nicht? Der Schüler hat am Ende das Satzzeichen vergessen, vielleicht mehr als einmal, aber eine typische Lehrerlitanei so anzufangen, es fängt damit an, dass am Ende der Punkt fehlt, das klingt irgendwie schief, also eine Stilblüte. Als Björn mich vor kurzem fragte, ob ich heute für ihn einspringen könnte, verband er das auch mit der üblichen Frage, ob ich in der Predigtreihe über das Lukasevangelium einfach den nächsten Abschnitt übernehmen wolle oder ein eigenes Thema aussuchen wolle. Und ich dachte mir, Björn, wie lange bist du eigentlich noch da? Und wenn ich mir so anschaue, in was für einem Tempo wir durch das Lukasevangelium gehen, bis zum Schluss des Lukasevangeliums kommst du nicht mehr. Also es fehlt am Ende der Punkt. Und den machen wir heute mit einem Sprung an den Schluss des Lukasevangeliums in das Kapitel 24. Und wir können und werden das Kapitel nicht in Gänze behandeln, aber ich will eben ein Thema oder einen Punkt herausgreifen, der in Lukas 24 interessanterweise gleich zweimal behandelt wird und der in keinem anderen Evangelium eigentlich in dieser Deutlichkeit behandelt wird und der auch von wirklich grundsätzlicher Bedeutung für uns als Christen ist und der, ja, ich würde sagen, oft vielleicht auch etwas falsch behandelt wird und vielen Christen Schwierigkeiten bereitet. Nämlich genau die Frage, die schon angekündigt worden ist. Welche Bedeutung hat für uns heute, für uns Christen, das Alte Testament? Zunächst zum Text. Wir sind in Kapitel 24, wie gesagt, ja am Ende des Lukasevangeliums. Und bis dahin ist natürlich jetzt schon viel weiteres, eigentlich schon fast alles passiert. Vor allem das, worauf die ganze Lebensgeschichte Jesu zugelaufen ist, nämlich seine Kreuzigung, die Kreuzigung auf Golgatha, Karfreitag, der schwarze Freitag, der Endpunkt und der dramatische und tragische Schlusspunkt seiner Lebensreise. So zumindest sah das aus. Und die Verwirrung, die Tragik, die Trauer und die Leere und auch die Ziellosigkeit der Jünger Jesu, die kurz zuvor noch so voller Hoffnung waren, an diesen Tagen nach der Kreuzigung, die Hoffnung hatten, dass mit diesem Jesus der Erlöser und Befreier Israels, der Messias, erschienen wäre. Diese auf dem Tod Jesu folgende Leere in den Herzen der Jünger, die tritt vielleicht nirgends so plastisch hervor wie in der Geschichte der sogenannten Emmaus-Jünger, die aus welchen Gründen auch immer sich auf den Weg von Jerusalem ins nahegelegene Emmaus gemacht hatten. Und was da passierte, das wollen wir nun lesen. Zum einen an der Wand und zum anderen auf der ersten Seite zunächst eurer Handouts. Ich lese den Text. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Und dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Zunächst und nur bis hierhin, die Emmaus-Geschichte verfolgen wir dann nicht weiter. Wie es ungefähr weitergeht, hat Matthias gerade angedeutet. Jesus offenbart sich dann noch und es brennt dann in den Herzen der Jünger. Aber wir wollen es bis hierher belassen. Die Geschichte ist ja durchaus seltsam und man fragt sich ein wenig, was sie an dieser Stelle, abgesehen davon, dass es sich eben um eine Erscheinung des auferstandenen Christus handelt, eigentlich soll. Sie entbehrt auch nicht einer gewissen Komik, vermischt mit großer Ernsthaftigkeit. Vor allem aber vermittelt sie am Anfang eben diese große Leere und Orientierungslosigkeit der von den jüngsten Ereignissen immer noch aufgewühlten Jünger. Und zu diesen beiden Jüngern tritt nun der auferstandene Jesus, der sich zunächst nicht zu erkennen gibt und fragt sie, worüber sie da sprechen. Und der folgende Dialog, der ist dann ja durchaus kurios. Bist du der Einzige, der von all dem nichts mitbekommen hat, fragen sie. Und fragen sie denjenigen, der im Mittelpunkt all dieser Ereignisse stand. Den, um den es eigentlich geht. Und Jesus macht die Sache zunächst irgendwie mit und fragt, was denn? Als ob er es nicht wüsste. Und dann erklären diese beiden Jünger Jesus, wer Jesus war. Das ist schon seltsam, dass er ein Prophet war, dass er mächtig in Taten und Worten war, dass er gekreuzigt wurde, dass er doch eigentlich der Erlöser war und dass dann einige Jüngerinnen an Jesu Grab die Botschaft vernommen hätten, er sei auferstanden. Sie erklären Jesus also, wer er ist. Das ist schon eine seltsame Angelegenheit. Und wie spricht Jesus sie daraufhin an? O ihr Toren, o ihr Narren, ihr Dussel, ihr hättet das alles wissen können. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ich will an dieser Stelle einen Sprung machen, einige Verse weiter im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums zu den Versen 44 fortfolgende. Die findet ihr auf der zweiten Seite des Handouts oben. Da geht es um eine weitere Erscheinung des Auferstandenen. Und da sagt Jesus noch einmal fast dasselbe. Ich lese. Jesus sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und Auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. An beiden Stellen weist der auferstandene Jesus auf zwei Dinge hin. Zum einen, dass dies alles passieren musste. Christus musste dies erleiden, Vers 26, und es musste alles erfüllt werden, Vers 44. Dass dies alles passierte, dass der Christus, der Messias, der verheißene Erlöser, gekreuzigt und auferstehen würde, das musste passieren. Das war etwas, das zwangsläufig geschehen würde. Das war kein Zufall, das war kein Versehen, sondern es war etwas, das passieren musste. Und zum Zweiten, die Jünger hätten das alles wissen können. Und sie hätten das alles nachlesen können, denn so stand es geschrieben. Und zwar wo? Bei Mose und allen Propheten, wie es in Vers 27 heißt, oder in 44 dann, wie gesagt, etwas ausführlicher, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Diese zweite Formulierung, die Jesus in Vers 44 verwendet, diese Formulierung war eine den Juden ganz bekannte Formel. Das Gesetz des Mose, also die Tora, die Propheten und die Psalmen, auf Hebräisch Tora, Neviim, Shirim. Das ist die Formel, welche die Juden für die Gesamtheit der Schriften des Alten Testamentes verwandten. Und mit dieser Formel verweist Jesus eben auf die Gesamtheit des Alten Testamentes. Und er sagt damit, das gesamte Alte Testament, die ganze Schrift, denn das Alte Testament war natürlich die Schrift, die Bibel, in dieser Zeit, mehr hatten sie noch nicht. Das gesamte Alte Testament, sagt Jesus also, verweist auf das Evangelium, auf ihn. Auf ihn als den Erlöser, auf sein Leben, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung. Und zwar das gesamte Alte Testament, nicht irgendwelche einzelnen Verse oder Kapitel, sondern das gesamte AT von 1. Mose 1 bis Maleachi 3, dem letzten Kapitel des Alten Testamentes, verweist, sagt Jesus, auf mich. Das ist, sagen wir mal, in dieser Hinsicht vielleicht nicht allen Christen bewusst. Und vielleicht geht es auch einigen unter euch so, dass ihr denkt, wieso jetzt eigentlich das gesamte Alte Testament? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein junger Christ war, nicht lange nach meiner Bekehrung. Da kam ich zu den Navigatoren einer christlichen Studentenorganisation, der ich sehr viel zu verdanken habe. Und in der Bibelgruppe saß einer, der war circa 2 Jahre älter als ich, gehörte damals sogar zum Leitungsteam der Bonner Navigatoren. Und er sagte einmal, als es darum ging, welche biblischen Bücher man vielleicht demnächst lesen könnte gemeinsam, naja, nicht unbedingt aus dem Alten Testament. Denn beim Alten Testament würde er sich doch schon fragen, wozu brauchen wir das eigentlich? Und ich glaube, viele Christen haben vielleicht dieselbe Frage. Wozu brauchen wir, wozu benötigen wir das Alte Testament? Und ich will mich dafür wirklich nicht rühmen, aber mir kam die Frage damals schon komisch vor. Und ich dachte, wenn jemand das Alte Testament so stark ablehnt, dann stimmt vielleicht doch irgendwie sonst auch was nicht. Und in der Tat, einige Jahre später hörte ich, dass die betreffende Person nichts mehr mit dem christlichen Glauben am Hut hatte. Und die Sache ist also vielleicht doch ernst zu nehmen. Aber selbst wenn man das Alte Testament nicht rundweg ablegt, sondern zu Recht sagt, das Alte Testament ist Teil der christlichen Bibel, dann kann es immer noch sein, dass man vielleicht manchmal nicht so viel damit anfangen kann oder dass man vielleicht etwas Falsches damit anfängt. Und ich glaube, dass beides vielleicht durchaus zusammenhängen kann. Was meine ich damit? Ich glaube, dass unter Christen öfters ein Missverständnis des Alten Testamentes zu finden ist. Beziehungsweise vielleicht mehrere Missverständnisse, nämlich Missverständnisse in dreierlei Weise. Zum einen, das Alte Testament wird oft als Gesetzbuch oder als Regelwerk miss- oder vielleicht halb verstanden. Im Alten Testament ging es vor allem um Gebote und deren Befolgung. Zum Teil sind die etwas schwieriger zu verstehen, aber zum Beispiel die 10 Gebote als zentrales Regelwerk sind ja durchaus klar. Und es ginge um die Befolgung dieser Gebote. Und damit verbunden wird dann oft auch behauptet, dass eben das Alte Testament dann auch eine andere Heilslehre, einen anderen Weg zum Heil vermittle als das Neue Testament in Jesus. Im Alten Testament wären die Juden sozusagen nur dadurch in den Himmel gekommen, wenn sie das Gesetz und die Gebote befolgt hätten. Und als das nicht geklappt hat, dann sei Jesus sozusagen als Plan B gekommen. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist ein Missverständnis. Wenn dem so wäre, dann würde das Alte Testament eine andere Religion lehren, eine Gesetzesreligion. Und dann dürfte es nicht Teil der christlichen Bibel sein. Zum Zweiten wird das Alte Testament manchmal dahingehend missverstanden, dass man die vielen schönen Geschichten des Alten Testamentes als Vorbildgeschichten, als exemplarische Geschichten nimmt, dass man die Figuren und Helden des Alten Testamentes als Vorbilder für Christen, für die Christen nimmt, denen man nacheifern solle. Ich denke aber, dass das ebenfalls ein Miss- oder Halbverständnis des Alten Testamentes und eine Wiederholung des ersten Fehlers ist. Denn das macht neuerlich aus dem Alten Testament eine Gesetzesreligion. Und zwar diesmal in dem Sinne, dass wir diesen Helden nacheifern sollen. Wenn das die Botschaft des Alten Testamentes wäre, dann dürfte es nicht Teil der christlichen Bibel sein. Die dritte Variante lautet dann oft, ja, okay, im Alten Testament, da gibt es einige Stellen, in denen wird tatsächlich auf Jesus hingedeutet, aber das sind meist nur einzelne verstreute Verse, vielleicht ausnahmsweise mal ein ganzes Kapitel wie Jesaja 53, das in der Tat der deutlichste Hinweis auf die Kreuzigung und den stellvertretenden Sühnetod des Messias ist. Aber auch diese Vorstellung, dass im Alten Testament nur einzelne verstreute Hinweise auf den Messias, auf Christus zu finden wären, die man sich so mühsam zusammenklauben muss sozusagen, auch das ist letztlich ein Missverständnis. Warum? Weil der auferstandene Christus in Lukas 24 sagt, dass das ganze Alte Testament, das gesamte Alte Testament auf ihn hinweist. Und zwar auf jeder Seite, in jedem Kapitel. Das ist eine Vorstellung, die möglicherweise einigen von euch fremd ist oder mindestens seltsam, in jedem Falle vielleicht schwer verständlich vorkommt. Das liegt natürlich irgendwie auch daran, dass dieses Verständnis des Alten Testamentes, dass es eben in seiner Gesamtheit auf Christus hinweist, hierzulande eher selten gelehrt und leider auch selten gepredigt wird. Und das soll jetzt bitte wirklich nicht als Vorwurf verstanden werden an niemanden, sondern es ist eine Feststellung zunächst einmal. Wie viel in unseren evangelischen Kreisen verloren gegangen ist, das kann man vielleicht an einem Satz erkennen, der Luther zugeschrieben wird. Luther soll einmal sinngemäß gesagt haben, wer nicht in der Lage ist, aus jedem Vers der Bibel, also das Alte Testament eingeschlossen, aus jedem Vers der Bibel über Christus zu predigen, der solle gleich gar nicht predigen. Das ist zugegeben eine relativ hohe Hürde. Also. Und vielleicht ist das auch nicht ganz wörtlich zu nehmen. Aber natürlich hat Luther recht. Das Alte Testament ist Teil der christlichen Bibel, weil es von Christus spricht. Und zwar in seiner Gesamtheit. Jetzt fragt ihr euch eventuell, wie um alles in der Welt soll das denn gehen? Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das erkennen? Wie soll ich das Alte Testament nun eigentlich lesen? Falls ihr das Alte Testament noch lest und die Lektüre noch nicht aufgegeben habt. Das kann ich jetzt natürlich nicht komplett und in allen Einzelheiten vorführen. Ich überlege, ob ich vielleicht im Frühjahr, nachdem ich jetzt die Daten gesehen habe, vielleicht noch im März oder nach dem März so einen Kurs vielleicht einmal anbiete, der einmal so durch das gesamte Alte Testament und die Bibel führt, um das eben zu verstehen, dass eben das Alte Testament, die gesamte Bibel auf Christus hinweist. Wer daran Interesse hat, kann sich vielleicht tatsächlich hinterher schon melden. Okay. Okay. Also ich will heute ganz kurz versuchen, euch sozusagen eine Brille aufzusetzen, durch die man Christus im Alten Testament besser erkennen kann. Die Bibel besteht zwar aus vielen unterschiedlichen Büchern, aber wir behandeln sie zu Recht als ein Buch. Also wir sprechen von der Bibel, das klingt nach einem Singular, das ist eigentlich ein Plural, ta Biblia, die Bücher, aber wir behandeln das ja zu Recht als ein Buch, das eine große Geschichte erzählt. Und die große Geschichte, und zwar schon die Geschichte des Alten Testaments, trägt den Titel Gottes Volk und sein Erlöser. Gottes Schöpfung und die Weltgeschichte beginnt ja mit einem Menschenpaar, Adam und Eva, die im Paradies zunächst in der Gemeinschaft mit Gott leben. Doch die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen zerbricht durch den Sündenfall. Aber dabei will Gott es nicht belassen. Denn schon in der Geschichte vom Sündenfall, in 1. Mose 13, verheißt Gott die Erlösung von der Sünde durch einen Erlöser, den er senden will. In 1. Mose 3, 15, Genesis 3, 15, in der Geschichte vom Sündenfall, sagt Gott zum Teufel, zur Schlange, welche Adam und Eva zum Abfall verführt hat, Zitat: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Dieser Nachkomme, der soll dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Schon direkt in Genesis 3,15 verheißt Gott also einen Erlöser, der kommen wird und der die Werke des Teufels zerstören und die Menschheit von Tod und Sünde erlösen wird. Und seit Genesis 3,15 lautet die Frage, die über den gesamten weiteren Verlauf der Geschichte des Alten Testamentes steht: Wer wird das sein? Wer ist das? Wer ist dieser Erlöser? Das ist die Frage, die über den gesamten Alten Testament steht. Und so lautet eben auch bei diesen großen Figuren des Alten Testamentes stets die Frage: Ist er das? Ist das der Erlöser? Und bei all diesen großen Figuren des Alten Testamentes stellt sich dann relativ rasch heraus: Der auch nicht. Bei allen stellt sich relativ rasch heraus, dass sie eine Menge Dreck am Stecken haben. Und das auch bei den großen Figuren. Auch bei David, dem großen König des Alten Testamentes, lautet zunächst die Frage natürlich: Ist er das? Und auch bei David, dem größten König der Juden, stellt sich heraus: Er ist es nicht. Denn auch er war eine ganz unvollkommene Figur. Er hat Ehebruch mit der Bathseba begangen und ihren Mann quasi ans Messer geliefert. Also nicht nur ein Ehebrecher, sondern auch noch ein Mörder, der die erste Untat mit der zweiten zu übertünchen versuchte. Und überhaupt hatte David reichlich Blut an seinen Händen. Er führte zahlreiche Kriege und das war am Ende so viel, dass Gott ihm quasi verbot, ihm einen Tempel zu bauen. Nicht du, sondern dein Sohn Salomo soll mir einen Tempel errichten, sprach Gott zu David. Denn du, David, hast viel Blut vergossen. Also auch David ist eben nur eine höchst unvollkommene Erlöserfigur, einer, der selbst Erlösung von seinen Sünden benötigte und der niemand anderen von seinen Sünden erlösen konnte. Diese Figuren werden, wie gesagt, oft als Vorbilder genommen oder gepredigt. Und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich ein Missverständnis. Das ist nicht der Zweck und Sinn dieser Geschichten des Alten Testamentes. Und so sollen wir diese Geschichten nicht lesen, nicht verstehen. Diese großen Führerfiguren sind allesamt höchst unvollkommene Erlöserfiguren. Und sie verweisen darauf, dass das Volk Gottes einen besseren Erlöser braucht. An dem, was diese Figuren gut und richtig machen, sollen wir durchaus die guten Eigenschaften eines Erlösers erkennen. Aber an den zahlreichen Dingen, die sie falsch machen, in denen sie versagen oder schlankweg sündigen, an denen sollen wir lernen, dass wir eines besseren Erlösers bedürfen. Diese schlechten Erlöser sollen in uns sozusagen die Sehnsucht erwecken nach dem vollkommenen Erlöser, auf den das Volk Israel sehnsüchtig wartete. Und auch über uns lernen wir viel mehr, wenn wir darauf schauen, wie sich das Volk Israel im Alten Testament verhält. Das alttestamentliche Volk Israel, das ist eigentlich meist ein ziemlich mürrisches Volk. Ein Volk von Nörglern, ein Volk von stellenweise auch wirklich richtigen Versagern. Oft wird das Alte Testament und die Geschichte des Volkes Israel dann, wie gesagt, ja so gelesen, als handele es sich um eine Gesetzesreligion. Als sollten wir am Volk Israel lernen, wie man es richtig macht, wie man ein gottesfürchtiges Leben führt. Damit macht man aber, wie gesagt, das Alte Testament zu einem Gesetzesbuch. Und es wird daraus eine andere Religion. Dieses Volk Gottes, das ist ein Volk von Meckerheinis, das bei jeder erstbesten Gelegenheit seinen Gott vergisst und anderen Gottheiten hinterherläuft. Dieses Volk, das hat von Anfang an versagt. Das hat bereits mit Adam im Paradies versagt. Und so dann auch weiter das Volk Israel. Das Volk Israel wurde nach 300 Jahren der Gefangenschaft in Ägypten endlich befreit, endlich herausgeführt von Mose nach lauten Rufen und Jammern um Gottes Erbarmen. Mose führt das Volk durch das Rote Meer. Das Volk sah die Wundertaten Gottes, wie der Herr das Meer teilte, sodass sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Das Volk sah, wie der Herr hinter ihnen die Fluten über dem Heer des Pharaos, das sie verfolgte und zurückführen wollte, wieder zusammenbrechen ließ, sodass das gesamte Heer des Pharao in den Wassern umkam. Aber der Weg durch die Wüste zum Berg Sinai, der war den Israeliten dann zu anstrengend und zu beschwerlich. Und schon nach wenigen Tagen rebellieren sie gegen Mose und schrien ihn an, dass sie zurück wollten, zurück zu den sprichwörtlichen Fleischtöpfen Ägyptens. Und es ist unfassbar. Sie waren gleichsam bereit, sich selbst wieder an die Ketten zu legen. Und als sie dann doch am Berg Sinai angekommen waren und Mose hinaufstieg, um von Gott die Gesetzestafeln zu erhalten, da dauerte ihnen die Abwesenheit Mose zu lange. Und statt dass sie warteten, bis Mose dann wieder mit Gottes Offenbarung zurückkam, bastelten sie sich ihren eigenen Gott, das goldene Kalb, und beteten es an. In welchem Sinne ist also nun das Volk Israel für uns ein Vorbild? Es ist für uns ein Vorbild in dem Sinne, dass wir wie das Volk Israel Sünder sind, die einen Erlöser benötigen. Genauso in der Geschichte von Davids Kampf gegen den Riesen Goliath. In der Geschichte geht es nicht darum, dass David uns als Glaubensheld, als großes Vorbild dienen soll, sondern David ist derjenige, der stellvertretend für das Volk Gottes einen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner führt und gewinnt. So wie Jesus am Kreuz den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner führt, nämlich den Tod und die Sünde. Und gewonnen hat. Nicht mit David sollen wir uns in dieser Geschichte identifizieren, das können wir auch gar nicht, sondern mit dem Volk, das sich vor Goliath gefürchtet hat und ihn nicht besiegen konnte und das schließlich durch David gerettet wurde, so wie wir durch Christus gerettet wurden. Und das ist sozusagen in Nutshe, im Kern, die Botschaft des Alten Testamentes. Das sündige Volk benötigt einen Erlöser und Retter. Und Gott schickt auch immer wieder solche Retter, einen nach dem anderen. Aber das sind, wie gesagt, höchst unvollkommene Gestalten, bis Gott eben selbst kommt. Bis Gott seinen Sohn schickt, Jesus, der Christus, der vollkommene Retter, der Einzige, der ohne Sünde ist und deshalb unsere Sünde tragen konnte. Die Botschaft der gesamten Bibel und damit auch des Alten Testamentes ist die Botschaft von Leiden und Auferstehen Christi und von der Vergebung der Sünden. Und das gilt natürlich selbstverständlich auch für das Neue Testament, das bisweilen ja auch manchmal so ein wenig zur Gesetzesreligion gemacht wird. Aber die Botschaft der gesamten Bibel ist das Evangelium. Und nun fragt ihr euch vielleicht noch einmal oder immer noch, okay, aber wie soll das jetzt gehen? Also wie kann ich das verstehen? Wie kriege ich das hin, die Bibel so zu lesen? Jesus selbst sagt uns in Kapitel 24, Lukas Evangelium, Vers 49, wie das geht. Denn er gibt uns, und zwar jedem von uns, so wie wir hier sitzen, dazu eine entscheidende Hilfe. In Vers 49 sagt Jesus, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werden mit der Kraft aus der Höhe. Und das ist die Verheißung des Heiligen Geistes, der Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist, der uns die Bibel und damit auch das gesamte Alte Testament aufschlüsselt und uns zu verstehen hilft, dass eben die gesamte Bibel das Evangelium von der Vergebung der Sünden durch Tod und Auferstehung des Erlösers verkündet. Und in jedem von euch, der ein Kind Gottes ist, hat der Heilige Geist Wohnung genommen. Wenn du ein Christ bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Das ist eine unumstößliche Realität, eine unumstößliche Wirklichkeit, eine Tatsache. In jedem von euch, der hier sitzt und ein Christ ist, wohnt der Heilige Geist. Seid dessen gewiss. Und der Heilige Geist wird euch auch helfen, die Bibel eben zu verstehen. Und das gilt selbst für die schwierigsten Bücher des Alten Testamentes. Meine Schwägerin, die vor 2 Jahren leider viel zu früh verstorben ist, ist kurz vor ihrer Krebsdiagnose zum Glauben gekommen und wir haben sie in dieser Zeit regelmäßig besucht und einmal erzählte sie, dass sie gerade was lese? Das alttestamentliche Buch Richter. Ich dachte, meine Güte, also warum alles in der Welt denn ausgerechnet das Buch Richter? Warum nicht die Evangelien? Warum denn nicht etwas Erbauliches? Das ist doch viel zu kompliziert. Du bist doch gerade erst zum Glauben gekommen. Warum tust du dir das an? Und wer das Buch Richter einmal gelesen hat, weiß, das ist eigentlich das große Depri-Buch der Bibel. Das Volk Israel wendet sich immer wieder von Gott ab. Gott schickt immer wieder einen fremden Herrscher über Israel. Die Israeliten schreien zu Gott in ihrer Not. Der Herr erbarmt sich und schickt einen Richter, einen Retter, der das Volk von der Fremdherrschaft befreit. Und nachdem dieser stirbt, geht alles wieder von vorn los. Das Volk wendet sich ab und so weiter. Das ist ein dauernder Kreislauf durch das ganze Buch Richter durch. Warum liest man so ein Buch? Weil es meine Geschichte mit Gott ist, sagte meine Schwägerin. Ich bin wie die Israeliten. Ich habe mich immer wieder von Gott abgewendet. Aber Gott hat mir einen Retter geschickt. Und sie hat mit ihrem einfachen und jungen Glauben das Alte Testament genau so gelesen, wie man es lesen soll. Sie hat sich selbst erkannt als Teil des Volkes Gottes, das einen Erlöser benötigt und von Gott bekommt. Und wenn meine Schwägerin, die eine wirklich verrückte Nudel war und einen einfachen Glauben hatte, wenn sie das durch die Kraft des Heiligen Geistes erkennen konnte, dann könnt ihr das auch. Seid dessen gewiss. Amen.